Schimpfen und sich aufregen ist ja so die Grundlage dafür, dass sich was ändert.
Revolution und Ferien. Euer Lieblingspodcast mit Josefina Brako und Mareike Kaiser.
Ich habe mich ja gerade gefragt, wie viele Leute hier im Publikum sitzen, die nicht wissen, dass sie bei ihrem neuen Lieblingspodcast sind. Weil das behaupten wir einfach so im Intro. Einmal ganz kurz die Frage in die Runde, wie viele Leute sitzen hier, die noch nicht wissen, dass sie heute bei ihrem neuen Lieblingspodcast sitzen? Das sind schon einige.
Oh, krass, ich glaube, wir sind nächste Woche dann in den Top 10 der deutschen Podcast-Charts,
aber oder? Da müsst ihr noch alle Folgen fleißig nachhören, glaube ich. Und? Oder nur eine? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Weißt du das?
Nein, weiß ich auch nicht.
Mist, wir sind schlecht.
Aber ganz egal, wie es funktioniert, ich glaube, mit diesem Tag und dieser Aufnahme sind wir definitiv in den Kölner Podcast-Charts, würde ich sagen.
Ja, ich wollte auch einmal ganz kurz sagen, danke, dass ihr da seid, weil das Wetter ist eine krasse Konkurrenz heute, finde ich. Also, ich sag's ehrlich, ich weiß nicht so genau, ob wir gewonnen hätten in meiner Welt.
Mhm. Ich war schon mal hier im Kulturbunker, also für alle, die den Podcast jetzt gerade nachhören und nicht das Glück haben, hier bei sonnigem Wetter in einem sehr dunklen Raum zu sitzen. Ich hatte schon mal eine Lesung im Garten vom Kulturbunker, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Das war dann im Sommer und es war richtig schön. Aber genau, heute ist auch schön und danke, dass ihr gekommen seid. Wir sind ja hier heute an einem speziellen Tag und für alle, die jetzt noch nicht bisher wussten, dass Revolution und Ferien ihr Lieblingspodcast ist, es ist so, dass die Rollenaufteilung so ist, dass ich mich meistens direkt am Anfang unbeliebt mache.
Auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob das der Realität
ist. Ja, auf jeden Fall bei den Live-Podcasts und Moderationen, die wir haben. Vielleicht erinnerst du dich, ich erzähle es dir sonst später. Jedenfalls wollte ich das heute auch machen, indem ich einmal am Anfang sage, wir haben uns ja schon vorher auch ein bisschen unterhalten über den Tag und den Podcast heute und ich muss euch ehrlich sagen, der 8. März ist keiner meiner Lieblingstage. Im Gegenteil, ich bin ziemlich genervt vom 8. März und ich weiß, dass du es auch bist, oder?
Du hoffst gerade, dass ich es auch bin. Sag erst mal du, warum? Und dann?
Nee, ich hatte dich ja jetzt gefragt.
Ach so, funktioniert es. Sie behauptet, sie macht sich unbeliebt und zwingt mich dann, mich unbeliebt zu machen.
Ungefähr so.
Ja, ich glaube, ich habe einfach oft zu Tagen insgesamt nicht so starke Gefühle, weil ich mir manchmal so denke, also gerade bei Sachen rund um Widerstand, das ist immer wichtig und feministische Werte sind auch immer wichtig, wobei ich muss ehrlich sagen, mein Problem aktuell ist, dass ich es zunehmend schwierig finde, mich selbst als feministisch zu bezeichnen, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte.
Naja, das war eine interessante Geschichte, weil bei mir ist tatsächlich so, ich werde oft, also wenn über mich geschrieben wird, also für alle, die es jetzt nicht wissen, wir beide sind ja AutorInnen, also veröffentlichen auch Bücher und quatschen nicht nur in so Podcast-Mikrofone rein und dann wird manchmal ja auch über unsere Arbeit geschrieben und bei mir wird oft geschrieben irgendwie die Feministin oder die feministische Autorin und das finde ich total interessant, weil es wird, also ihr werdet keinen einzigen Text von mir, kein Buch, nichts von mir finden, wo ich mich selbst als Feministin bezeichne, weil das für mich so, das ist so selbstverständlich, dass ich das irgendwie komisch fände, das extra so als Label drauf zu packen. Und vielleicht nochmal zurückzukommen auf den 8. März. Bei mir und bei vielen, die ich kenne, die so beruflich was Ähnliches machen wie ich, und da würde ich uns jetzt beide auch so in so eine große ähnliche Schublade packen, ist es so, dass eigentlich ab, ich würde mal sagen, Anfang Februar Mails in meine Mailbox kommen, wo dann steht, ja, jetzt ist ja bald der 8. März und wir möchten gerne ein Video auf Instagram machen. Kannst du sagen, was Frauen heute brauchen? Oder wir brauchen Statements von dir. Und dahinter steckt natürlich irgendwie eine okay Idee im Sinn von, ja, was brauchen wir eigentlich in Richtung mehr Gleichberechtigung? Und natürlich ist das auch nett, irgendwie gefragt zu werden. Aber am Ende ist es ja für mich unbezahlte Arbeit. Und ich bin getrennt erziehende Mutter und ehrlich gesagt, ich habe in meinem Leben ziemlich viel unbezahlte Arbeit und finde das, also ja, mittlerweile, meistens, wenn ich Zeit finde, antworte ich irgendwie nochmal freundlich und erkläre auch, warum ich nicht dabei bin. Manchmal habe ich aber auch gar keine Zeit zu antworten, weil es wirklich, ich weiß nicht, es sind ja wahrscheinlich auch viele Menschen hier heute im Raum, die aktivistisch tätig sind, rund um Gleichberechtigung, und vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute, denen solche Mails dann reinflattern, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, mach doch das noch und organisier das doch noch bitte mit. Das bin ich einfach leid. Also die meisten hier im Raum und die den Podcast hören, wissen wahrscheinlich auch, dass die Care-Arbeit, unbezahlte Care-Arbeit, ja meistens nicht von Männern gemacht wird. Und ich glaube, ich würde mir einfach so einen 8. März wünschen oder am Ende jeden Tag im Jahr, wo die Männer ackern, also wo nicht ich angefragt werde für unbezahlte Arbeit, für einen Social-Media-Post, sondern halt irgendein, sagen wir mal Mitte 40-jähriger Dirk, der noch nie mehr Care-Arbeit gemacht hat, als vielleicht einmal im Jahr sein Klo zu putzen.
Jetzt frage ich mich direkt, sitzt hier ein Dirk? Ich finde es interessant, weil tatsächlich, ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen uns beiden. Ich werde für feministische Sachen eigentlich eher nicht angefragt. Also meine Arbeit bewegt sich ja viel im Kontext von Rassismus und Rassismuskritik. Und interessanterweise gehen Leute oft davon aus, dass ich deswegen nicht zu feministischen Themen arbeite. Finde ich total spannend. Und dann dachte ich gerade noch an was anderes, als du gerade davon gesprochen hast, dass du findest, heute wäre ein guter Tag für Männer, das Klo zu putzen. Ich habe vor kurzem online, ich glaube in Berlin, aber auch in anderen Städten gibt es irgendwie so Demos, sowas wie Männer gegen Gewalt heute. Und da habe ich so ein paar Posts gesehen und ich fand es richtig interessant und ich merke, das ist zunehmend auch mein Problem. Ich habe gesehen, dass weiße Feministinnen Männer verlinkt haben, und was ich ganz spannend fand, war, das waren alles Männer, die von Rassismus betroffen sind. Und da denke ich mir dann auch so, uff, also du hast explizit vom Dirk gesprochen, könnte natürlich theoretisch eine schwarze Person sein, aber ich unterstelle, das war nicht, was du meintest.
Ja.
Und das finde ich total interessant. Also ich merke, dass ich zunehmend Schwierigkeiten habe damit, dass wir die Gleichzeitigkeit von Unterdrückung mehr thematisieren müssen und irgendwie auch mit dieser Komplexität vielleicht auch lernen müssen, besser umzugehen. Also ja, diese Gleichzeitigkeit gut zu halten. Und ich glaube, das ist, was ich zunehmend schwierig finde, auch in so feministischen Kontexten, weil einfach sehr viele Menschen rausgedrängt werden. Und die Tatsache, dass ich als schwarze, weiblich gelesene Person zum Beispiel nicht angefragt werde für feministische, zum Beispiel für heute den feministischen Kampftag, finde ich schon auch, also ein Problem, ehrlich gesagt.
Ja, da könnten ja Leute zum Beispiel, die jetzt denken, ah krass, darüber würde ich gerne mehr erfahren, auch ein Buch lesen, fällt mir jetzt gerade ein. Es ist nämlich gerade ein Buch erschienen, das heißt Literarisch Solidarisch, und zufälligerweise haben wir beide jeweils einen Beitrag darin geschrieben. Und Josie, ich erinnere mich noch, als du mir dann irgendwann, ich weiß nicht, ob es eine Sprachnachricht war oder eine geschriebene Nachricht, meintest du, hey, ich bin jetzt auch für diese Anthologie angefragt worden und ich darf über Care-Arbeit schreiben. Und ja, also genau das ist es, ne? Ja. Ich schreibe zum Beispiel in der Anthologie über Klassismus und freue mich halt immer total, wenn ich zu Klassismus, also das ist die Diskriminierung aufgrund der sozioökonomischen Herkunft, also so gesagt, dass es alle verstehen, die Benachteiligung, weil deine Eltern weniger Geld oder weniger Bildung hatten als andere Eltern. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, zu dem ich so gerne spreche und angefragt werde. Aber ich bin halt einfach, weil ich eben so viel auch schon zur Care-Arbeit, glaube ich, gearbeitet habe, in so einer Schublade. Und ich meine, da bin ich auch total interessiert, daran zu erfahren, wie du das siehst. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass das auch so einen Gender-Aspekt hat. Also, dass Menschen, die weiblich wahrgenommen werden, gerne auch in Schubladen gesteckt werden und da thematisch nicht so rauskommen. Und dass das bei zum Beispiel Männern oft anders ist, also dass sie mehr Freiheiten haben zu sagen, ah, jetzt schreibe ich mal ein Buch dazu und jetzt mache ich das und ich kann eigentlich zu allem sprechen, ne?
Also wenn ich ehrlich sein soll, das ist nicht mein Eindruck, wenn ich so an meine Freunde denke, die größtenteils, ich glaube eigentlich, lass mich kurz nachdenken, ich glaube fast alle männlichen Freunde, die ich habe, sind von Rassismus betroffen, für die gilt das vom Prinzip auch. Also die dürfen sich zu Rassismus äußern, die dürfen sich vielleicht zu Männlichkeit äußern. Und dann schon diese Komplexität, die Schnittstelle von Männlichkeit und gleichzeitig von Rassismus betroffen sein, das ist dann schon, habe ich den Eindruck, da wird es dann schon schwierig, da wird es dann für viele Leute schon zu viel. Und wenn dann sozusagen noch diese Schnittstelle kommt von Rassismus betroffen sein und männlich zu sein und queer zu sein, dann ist schon, explodieren gefühlt schon die Gehirne. Also ich habe das trifft eigentlich genau den Kern auch, Von daher, ja, ich glaube, diese Schubladen existieren und ich glaube, sie existieren insbesondere bei Menschen, die von mehreren Formen von Unterdrückung betroffen sind.
Ja, ja, wahrscheinlich wird dann vielleicht diesen Begriff Intersektionalität, also das Übergreifen von verschiedenen Diskriminierungsmechanismen, vielleicht könnte man das dann, ich bin immer so Fan von so Metaphern, von so Bildern, vielleicht wenn man sich dann so einen Schrank vorstellt mit so verschiedenen Schubladen, vielleicht wird dann diese Schublade, in der man ist, immer kleiner, je mehr Diskriminierungen sich da so überschneiden.
Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber es war jetzt nur so ein Versuch, das zu erklären. Heute Morgen habe ich Radio gehört. Und an diesem Tag werden natürlich die Nachrichten auch dann an einem Tag im Jahr dominiert von Gleichberechtigungsnachrichten. Und ich stand so unter der Dusche und habe die Nachricht meines Lieblingsradiosenders, Radio 1 ist das in Berlin, kennt ihr hier wahrscheinlich jetzt nicht so, aber ich höre den eigentlich ganz gerne. Und da war dann die Nachricht zum 8. März, dass die Gleichberechtigung ja immer noch ein krasses Problem sei in Vorstandsetagen. Und ich wusste nicht so, ob ich jetzt weinen oder lachen sollte, dass das wirklich... Also, dass das die Nachricht ist, 2026 an diesem Tag.
Die Antwort übrigens auf deine Frage, ob du lachen oder weinen sollst, ist beides.
Ja, gleichzeitig.
Gleichzeitig.
Hauptsache Tränen kommen raus, ne? Das kann ja auch hilfreich sein. Naja, wir wollten heute eigentlich über Geschichten sprechen.
Und gar nicht nur schimpfen, ne?
Mhm. Ja. Ja, wobei ich finde, also, ich finde Schimpfen und sich aufregen ist ja so die Grundlage dafür, dass sich was ändert. Und nicht alle Menschen haben ja auch die Möglichkeit, auf zum Beispiel wie wir jetzt hier, ne, auf Bühnen oder in Podcasts überhaupt zu schimpfen. Viele Menschen, wenn sie mal anfangen zu schimpfen, haben ja dann auch Gewalt zu befürchten zum Beispiel, haben eben gar nicht die Möglichkeit zu schimpfen. Von daher, doch, lass uns auch weiter schimpfen, bitte.
Total, nur wir hatten ja so vorher ein bisschen überlegt, über was für Themen wollen wir sprechen. Und dann meinte ich so, ich interessiere mich eigentlich total für Geschichten, für alltägliche Geschichten. Und ich glaube, für mich ist das nicht unbedingt mit Schimpfen verbunden, sondern für mich ist das eher quasi die Konsequenz daraus. Im Sinne von, das, was mich interessiert, glaube ich, also insgesamt an Geschichten, ist Alltäglichkeit. Sachen, die passieren, wenn ich zum Beispiel, so wie gestern, mit der Tram von der U-Bahn zum Hauptbahnhof fahre und ich dann einfach Leuten beim Leben zuschauen kann. Und ich finde es deshalb interessant, weil... Wenn wir an einem Tag wie heute zum Beispiel uns anschauen, welche Menschen gibt es eigentlich, die vielleicht feministische Vorbilder sein können, die sich gegen unterschiedliche Formen von Unterdrückung eingesetzt haben, die sich vielleicht solidarisiert haben, dann ist es ja oft so, dass wir so ein paar einzelne Leute sehen, die vielleicht auch sehr berühmt geworden sind. Das sind, ich musste jetzt gerade an Rosa Parks zum Beispiel denken. Also wir haben so Einzelpersonen, die dann irgendwann bekannte Namen haben. Und was ich so interessant daran finde, ist, dieses ganze Kämpfen funktioniert ja genau nicht darüber, dass es nur Einzelpersonen sind, sondern es funktioniert ja auch viel darüber, dass Menschen sich zusammengeschlossen haben, dass Menschen Ideen geteilt haben. Und das wahrscheinlich in ganz alltäglichen Situationen. Und das finde ich total spannend. Also ich stelle mir dann quasi einen Abendbrottisch zum Beispiel vor, wo eine Familie dran sitzt, wo Freundinnen dran sitzen und die vielleicht zusammen Pläne schmieden. Und ich glaube, das ist, was mich so interessiert an Geschichten. Mhm.
Ja, das finde ich auch, also gerade so unter dem Überbegriff des heutigen Tages, total interessant, wer traut sich dann auch was zu sagen, wer traut sich die eigene Geschichte zu teilen, auch an einem Abendbrottisch, denn das kennt ihr wahrscheinlich auch, wir alle, die hier sitzen, haben ja eine Familie, ob wir uns die jetzt so gewünscht hätten, wie die, in die wir geboren sind, ist dann nochmal so eine andere Frage, aber es gibt dann ja auch so chosen families, also gewählte Familien und zumindest ich für meinen Teil, ich bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen in einer, ja, ich würde sagen, schon sehr patriarchalen Familie. Da hatte ich jetzt als Nesthäkchen, als weiblich wahrgenommenes Nesthäkchen, nicht unbedingt das Gefühl, dass jetzt meine Stimme die ist, ne, die unbedingt gehört werden sollte. Oder ich weiß jetzt auch nicht, ob wenn ich jetzt mit 10 gefragt werden würde, und wirst du später mal einen Podcast machen, wo du darüber redest, wozu du Lust hast, weiß ich jetzt nicht. Also, naja, doch, ehrlich gesagt, gequatscht habe ich schon immer gerne. Aber was ich damit sagen will, ist, und das kenne ich eben auch aus meiner Arbeit als Journalistin, rund um zum Beispiel Themen wie Armut und Klassismus, dass Unterdrückung, Diskriminierung ja auch immer am Ende das Resultat hat, dass Menschen klein gemacht werden, sich klein fühlen und eben auch das Gefühl bekommen, meine Geschichte ist eigentlich nicht relevant. Ich habe ja zum Beispiel das Buch Wie viel geschrieben und da habe ich Gespräche geführt mit Menschen mit wenig Geld, Menschen mit viel Geld und Menschen dazwischen. Es war kein Problem, Menschen mit viel Geld zu finden, die über ihre Geschichte sprechen wollten. Und es war jetzt auch nicht so ein großes Problem, Menschen ohne Geld zu finden, weil ich natürlich eine gute Journalistin bin. Aber was total schwierig war, war den Menschen ohne Geld, die von Armut betroffen sind und waren, zu zeigen, doch, ich möchte wirklich deine Geschichte hören. Doch, die ist wirklich relevant für mein Buch. das ist, deine Stimme ist wichtig. So, das war richtig schwierig, weil sie das eben in ihrem Leben nicht gewohnt waren, dass jemand ihnen zuhört.
Ich musste gerade, totale Assoziation, aber ich musste gerade an so Arbeitskontexte von mir denken. Und was ich in den letzten Jahren immer mal wieder hatte, war, dass ich so zum Beispiel Workshops oder sowas gemacht habe, organisiert habe und es die Möglichkeit gab, einen Soli-Beitrag zu bezahlen, sodass sozusagen nicht der Festbetrag bezahlt werden musste und Leute dürfen sich dann diesen Soli-Beitrag auch selbst aussuchen. Und ich finde es richtig interessant, weil da ganz oft so eine für mich spannende Schere aufgegangen ist zwischen Leute wollten gerne mitmachen und meinten, ich kann es mir aber nicht leisten. Und dann meinte ich, Soli-Beitrag kann auch 0 Euro bedeuten oder 1 Euro oder was auch immer. Und Leute meinten, ja, aber ich will dich auch für deine Arbeit bezahlen. Und das finde ich total spannend, weil ich mich frage, okay, was bedeutet das dann eigentlich? Also wie schaffen wir eigentlich Räume, wo das funktioniert? Weil die Herausforderung bleibt ja, dass diese Unterdrückungsmechanismen unseren Alltag überall prägen. Das heißt, es geht auch bei solchen Maßnahmen ja nicht darum, denen komplett zu entgehen, sondern es geht darum, einen Ausgleich zu schaffen. Und ich finde es total spannend, weil dann geht es auf einmal auch darum, ah, okay, du musst auch mit den internalisierten Vorstellungen von Leuten umgehen, dieses, aber ich kann es mir nicht leisten und deswegen habe ich eigentlich keinen Anspruch darauf und eigentlich möchte ich auch fair bezahlen. Aber ich selbst sozusagen, wenn ich sage, nee, 0 Euro ist schon okay, ich gucke selbst, wie das ausgeglichen wird, ich selbst kann auch quasi dann nicht mehr diese Entscheidung treffen, dass doch, für mich ist es in Ordnung. Also ich finde es ganz spannend, weil dann auf diese teilweise ja auch sehr direkte Interaktion, die ich mit Leuten habe, so ein krasses Gewicht von Gesellschaft sozusagen immer raufdrückt.
Was ja kein Wunder ist, ich muss da direkt an einen Beitrag denken, so ein Video, was ich gestern auf dem Weg von Berlin nach Köln tatsächlich im Zug gesehen habe. Ich muss den Namen leider kurz sagen, Friedrich Merz. Der kam darin vor und hat mal wieder so eine seiner Reden gehalten zum Thema, wir müssen alle mehr arbeiten. Ihr kennt das jetzt wahrscheinlich genauso auswendig wie ich. Und wenn man sich das so überlegt, dass wir ja quasi umzingelt sind von diesen Leuten, die uns das erzählen wollen, also einfach den ja, Kapitalismus schmackhaft machen, kann man ja noch nicht mal sagen, weil das schmeckt ja überhaupt nicht.
Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie versuchen, den schmackhaft zu machen, sondern eher zu sagen, ja, musst du aber.
Ja, genau. Wie nennt man das? Ihn
aufzuzwingen?
Aufzuzwingen, ja. Zu zeigen, dass es keine andere Wahl gäbe.
Als alternativlos?
Irgendwie schon, ja.
Anstellen?
Und das ist ja auch tatsächlich eine Erzählung. Also ich kenne die auf jeden Fall und ich schätze auch mal die meisten Leute, die hier im Raum sind oder später den Podcast hören, diese Erzählung von, du musst dich ganz doll anstrengen, du musst ganz viel leisten, du musst ne, ganz viel machen und nur dann darfst du das. Das ist ja am Ende genau das. Selbst wenn du sagst, hey, es ist okay, du darfst einfach dabei sein, weil du dich für irgendwas interessierst. Das ist ja so, das dreht ja alles komplett um, womit wir sozialisiert wurden, womit wir aufgewachsen sind. Und ja, ich kann mir das total gut vorstellen, wie schwierig das ist. Ich kenne das selbst auch bei mir an so bestimmten Punkten. Ich muss jetzt gerade zum Beispiel so daran denken, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber da jetzt hier viele neue Leute sind, ist das ja egal. Und es ist ja auch immer so, dass man alles, was Leute sich merken sollen, muss man doppelt erzählen, ne? In so einem Vortrag. Also sorry für alle, denen ich es schon mal erzählt habe. Aber für mich ist es zum Beispiel so voll die Herausforderung als Mutter, die selbst von Klassismus betroffen war und vielleicht sogar manchmal noch ist, faul zu sein. So meinem Kind mich als faule Mutter zu präsentieren. Schaffe ich das? Bin ich manchmal faul, Kind? Ja. Genau, und es gab irgendwie mal eine Situation, ich glaube, da ist mein Kind nach der Schule nach Hause gekommen. Habe ich das schon mal im Podcast erzählt?
Ich weiß es nicht so genau. Okay. Also der erste Teil ist so offen, dass es alles sein könnte.
Okay, also ich bin auf jeden Fall mal, also mein Kind ist irgendwann mal von der Schule gekommen, halt irgendwann nachmittags und ich war noch im Schlafanzug. Und ich habe so gehört, dass der Schlüssel umgedreht wurde und ich dachte so einen kurzen Moment, ach du Scheiße. Jetzt bin ich noch im Schlafanzug und das Kind sieht, dass ich halt den ganzen Tag im Schlafanzug war. Was ja eigentlich toll ist, ich hätte mir gewünscht, meine Eltern hätten mal einen Tag im Schlafanzug sein können. Meine Eltern haben sehr, sehr viel gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe meine Eltern selten im Schlafanzug gesehen, ehrlich, naja. Und mein Kind hat dann aber gesagt, boah, wie cool, du bist ja noch im Schlafanzug. Und fand es halt richtig schön. Und genau, also da habe ich halt auch gemerkt, so ja, wie schwierig das ist, diese erlernten Dinge einfach loszuwerden, ne? Was zum Beispiel Leistung und Arbeit und all dieser ganzen Scheiß angeht, aber eben auch ja viele andere Sachen.
Ich finde, was du gesagt hast, in vielerlei Hinsicht super interessant. Du hattest gerade davon gesprochen, dann müssen wir die Welt ja quasi einmal auf den Kopf stellen. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt. Also und ich finde, ehrlich gesagt, auch für mich selbst, vielleicht sogar der revolutionärere Punkt, nämlich dieses, wir müssen anfangen, uns vorzustellen, Alternativen von uns selbst und wie die sozusagen aussehen würden und wie die im Alltag sich verhalten würden. Also wenn nicht die ganze Zeit diese Sachen auf uns raufdrücken würden und vielleicht auch diese Verhaltensweisen auch anzufangen, einzuüben in den Momenten, wo es geht. Weil ich finde es so spannend. Ich meine, ich komme ja aus der Antidiskriminierungsarbeit und es geht viel darum, einen Umgang zu finden mit Privilegien und wie machen wir das eigentlich. Und ich finde, es ist ein wichtiger Punkt, aber ich habe immer trotzdem auch den Eindruck, die andere Seite ist nicht weniger wichtig, nämlich dieses, ja, wie gehe ich eigentlich mit dieser inneren Stimme um, oder besser gesagt mit der äußeren Stimme, die eine innere Stimme auch ist, wie gehe ich eigentlich mit der um und wie kann ich eigentlich schauen, dass ich mich eben nicht die ganze Zeit so verhalte, wie es gesellschaftlich von mir erwartet wird, dass ich zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit habe, so einen Sodi-Beitrag anzunehmen, dass ich sage, ja, genau, es interessiert mich, warum eigentlich nicht? Oder dass du im Schlafanzug zum Beispiel bleibst und denkst, ja, es war ein richtig guter Tag, ich habe das voll gebraucht. Also, und ich finde es so total wichtig, weil ich habe manchmal das Gefühl, auch unsere Visionen von einer gerechteren Gesellschaft sind so groß, dass sie eigentlich nur zusätzlich Druck erzeugen und gleichzeitig so viel von dem, was wir machen können, so viel von dem, wo wir vielleicht auch wirklich Einfluss drauf hätten, komplett so brach liegen bleibt, weil der Fokus immer so auf dem großen Ganzen ist, wo wir wirklich eigentlich keinen Einfluss darauf haben. Aber so dieses, ja, den Tag im Schlafanzug zu verbringen oder ich hatte das in letzter Zeit auch, ich habe gerade nicht so viele Aufträge, dachte ich so, Moment, du bist eigentlich fast immer überarbeitet. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wirklich auch bewusst und absichtsvoll mal einen Tag zu haben, wo du Sachen ein bisschen langsamer machst. Also und sich das sozusagen auch zuzugestehen und dann zu gucken, wer bin ich eigentlich dann, finde ich, also für mich so eine total interessante Frage.
Ich finde gerade so zum Thema Privilegien, Unterdrückung und wer bin ich dann eigentlich und so in Richtung Visionen, Utopien, wer könnte ich sein, wenn es anders wäre, wie könnte es sein, wenn es anders wäre, auch das ist ja total mit Privilegien verknüpft. Ich muss gerade an ein Interview denken, das ich mal geführt habe mit einer Person, die von Armut betroffen war. Also sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Armut. Die Autorin heißt Daniela Brotesser, große Buchempfehlung. Und ich erinnere mich daran, dass sie mir in einem Interview erzählt hat von ihren Kindern, die eben zusammen mit ihr von Armut betroffen waren. Und dann hat sie mir, wir haben irgendwie so über Wünsche und Träume gesprochen. Und dann hat sie gesagt, dass sie gemerkt hat, dass ihre Kinder irgendwann gar keine Träume oder Wünsche mehr formulieren konnten, weil sie wussten, die werden eh nicht wahr. Weil sie wussten, ja, ich kann mir jetzt vielleicht einen Urlaub irgendwo wünschen, aber der wird für uns sowieso nie kommen. Und dann gab es irgendwann diese Wünsche und diese Träume nicht mehr. Und ich glaube, dass man eben auch Kapazitäten haben muss für dieses Entwerfen von Visionen, für diese Utopie. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit von morgens bis abends als Alleinerziehende entweder Erwerbsarbeite oder Care-Arbeite oder mich vielleicht sogar noch mit einem Jobcenter rumstreite, dass der jetzt nach der Änderung der Grundsicherung noch viel mehr von mir will, einfach nur damit ich ein Leben am Rand der Existenzsicherung habe, dann habe ich ja gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen für diese andere Version von mir, für dieses, wie könnte das eigentlich alles so sein? Und ich glaube, das ist eins der großen Probleme, warum wir eben immer noch nicht die antikapitalistische Revolution haben, die ich mir so sehr wünschen würde, weil die Menschen, die unter dem Kapitalismus aktuell leiden, halt einfach zu erschöpft sind, um was zu machen. Und mit zu machen meine ich noch nicht mal auf die Straße zu gehen, sondern damit meine ich überhaupt mal Zeit zu haben, darüber nachzudenken, dass es überhaupt anders sein könnte.
Ich finde es total spannend, weil ich glaube, ich habe dieses Argument schon relativ oft gehört und ich denke mir manchmal, ja, aber das ist auch nur eine Geschichte. Also das Gegenteil ist auch wahr, nämlich dass Menschen, die in krasser Unterdrückung gelebt haben, also ich denke in dem Zusammenhang viel an den transatlantischen Versklavungshandel zum Beispiel, da gab es trotzdem auch Menschen, die sozusagen geträumt haben. Und das ist ja nochmal eine Art von Ausbeutung, glaube ich, die wir uns alle gar nicht vorstellen können. Also auch eine Art von körperlicher Ausbeutung, wo sozusagen Arbeit und nicht mal Lohnarbeit, sondern Arbeit nur ein Teil sozusagen der Ausbeutungsdimension ist. Und trotzdem hat es auch Menschen gegeben, die, ich würde nicht unbedingt sagen, die daraus Kraft geschöpft haben, ich finde, das klingt ganz schrecklich, aber die trotzdem geträumt haben, die trotzdem eine Vision hatten. Vielleicht ist es auch der Unterschied zwischen Traum und Vision, darüber müsste ich nachdenken, glaube ich.
Ja, also finde ich es eh total interessant, was braucht es eigentlich überhaupt, damit man sich was anderes vorstellen kann so sich vorstellen kann, dass eine andere Welt möglich ist. Und ich habe eine Sache vorbereitet für diesen Podcast heute, als du mir gesagt hast, du hättest Lust, über Geschichten zu sprechen. Und wie schön ist es, über Geschichten zu sprechen, oder? Wer ist hier Fan von Geschichten? Viele. Meine erste Assoziation damit, als du mir das gesagt hast, war, dass ich in meinem allerersten Buch, das ich geschrieben habe, und das ist richtig lange her, das ist 2016 erschienen, ist das vor 10 Jahren gewesen? Jetzt denken die Leute sich, Mensch, wie alt ist die denn? Naja, 2016 war das und dem Buch habe ich ein Zitat vorangestellt von einer von mir sehr geschätzten Autorin, die heißt Nicole von Horst. Und sie hat geschrieben, die eigene Geschichte zu erzählen und die Geschichten von anderen zu hören und anzuerkennen gehört zusammen. Es sind beides radikale Akte, die die Welt verändern und sei es nur die Welt eines einzelnen Menschen.
Das ist richtig schön. Ich musste gerade, das ist wirklich richtig schön. Weißt du, was ganz ehrlich, was gerade in mir vorgegangen ist? Ich weiß ja, dass dein Leseverhalten und mein Leseverhalten relativ ähnlich sind. Wir beide sind nicht,
ja?
Ich glaube, wir beide lesen nicht großartig Romane.
Nee, aber ja. Ich lese eigentlich so wie, ich lese nur Internet.
Ja, genau, ich lese auch super viel Internet und wenn, dann Sachbücher. Und wenn ich Sachbücher lese, in der Regel, weil ich etwas ganz Bestimmtes herausfinden möchte, oder?
Ja,
nicht
ich dachte,
so unähnlich
ich dachte du wärst eine Lesemaus irgendwie.
Null. Aber deswegen frage ich mich immer, woher du deine Zitate hast.
Naja, Internet.
Aha. www.internet.de. Ja. Tatsächlich musste ich gerade daran denken, dass bevor meine beiden Omas gestorben sind und immer mal wieder auch davor, also in einer relativ langen Zeitspanne, habe ich die immer mal so zu ihrem Leben befragt, weil mich das voll interessiert hat. Und ich glaube, das ist vielleicht auch genau diese Form von Geschichte sammeln. In meinem Fall auch etwas über mich zu verstehen, darüber, dass ich etwas über Menschen aus meiner Familie verstehe. Und ich musste gerade daran denken, dass meine eine Oma, also mein Opa in Deutschland ist relativ früh gestorben. Ich glaube, der war 60, meine Oma war Mitte 50, wenn mich nicht alles täuscht. Und die ist danach ja nie wieder eine Beziehung eingegangen. Und ich fand es total interessant, weil die beiden haben sich sehr geliebt, sagt meine Mutter. Die haben sich natürlich auch gestritten und das auch nicht unbedingt verheimlicht vor den Kindern. Und haben aber dann, als die Kinder weg waren, sehr viel miteinander unternommen. Die sind irgendwie durch die Gegend gereist und waren in Malaysia und so. Und ich finde es ganz spannend, weil meine Oma danach weiter auch noch so sehr einfach interessiert war an der Welt. Und ich finde es total spannend, weil das sehe ich an meiner Mutter zum Beispiel auch. Meine Mutter ist eine super interessierte Person. Wenn ich zum Beispiel so einen super introvertierten Tag habe, und ich bin ja eigentlich eine sehr introvertierte Person, aber wenn ich einen introvertierten Tag habe und ich bin irgendwo mit meiner Mutter, dann weiß ich, meine Mutter ist mein Schutzschild, weil meine Mutter redet einfach die ganze Zeit. Und dann musste ich an meine ghanaische Oma denken, die in London gelebt hat und von der ich irgendwann erst total spät erfahren habe, ah krass, die hat eine Ausbildung zur Köchin gemacht. Und die hat dann irgendwann mal für mich, wider Willen, für mich und meinen damaligen Freund vegan gekocht. Sie fand es extrem verwerflich, dass ich diesen armen jungen Mann habe aushungern lassen mit veganer Kost und hat dann aber was Veganes gekocht, was sich so nach ganz krasser Fürsorge angefühlt hat. Und also manchmal finde ich, sind das so kleine Geschichten, so Kleinigkeiten, die du über Leute erfährst, die du gar nicht so, nicht nur auf den ersten Blick sowieso nicht siehst, sondern die Leute auch nicht direkt erzählen. Und ich glaube, das sind so diese Momente, die ich total spannend finde. Und deswegen würde ich das total unterschreiben. Also ich finde das was sehr Radikales drin, sich zu zeigen und aber auch sich bezeugen zu lassen und gleichzeitig das für andere Menschen auch zu tun.
Bei so Familiengeschichten merke ich dann direkt so bei mir so einen Widerstand, weil so meine Erfahrung auch ist, dass es so viele familieninterne Geschichten gibt, die so erzählt werden, die sich auch so über Generationen erzählen und es dann manchmal aber eine Person in der Familie gibt, die denkt, na, ob das wirklich so war? Und dann vielleicht auch Generationen später bestimmte Dinge aufdeckt. Also ich meine, gerade in Deutschland passiert das ja oft, ne? dass man dann irgendwie denkt, so ja, bei uns in der Familie war alles ganz toll und dann gibt es eine Person in der Familie, die dann doch mal nachforscht und dann irgendwie herausfindet, dass der Großvater NS-General, ich weiß nicht, wie diese Berufsbezeichnung heißen, war. Und ich meine aber gar nicht mal nur so krasse Sachen, sondern auch Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so krass sind, wie jetzt irgendeine Karriere bei den Nationalsozialisten. Aber ich sehe auf jeden Fall auch so sehr viele Familiengeschichten, die so geschönt sind. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass man da auch immer so ein bisschen aufpassen muss, ob das jetzt wirklich, also weil die Person, die es erzählt, erzählt natürlich immer ihre Wahrheit. Und das ist dann vielleicht nicht immer so die allgemeingültige Wahrheit. Weißt du, wie ich meine?
Voll, ich finde das total interessant, weil das sich überhaupt nicht mit meiner persönlichen Erfahrung deckt. Also ich verstehe alles, was du sagst und trotzdem, und ich bin gerade unsicher, ob es daran liegt, wie Familiengeschichten bei uns erzählt werden, weil schon auch viel über diese Uneindeutigkeit in Geschichten gesprochen wird. Also meine Ganache-Oma zum Beispiel, die zwei Söhne in Ghana zurücklassen musste, der Vater, der sich dann irgendwie eigentlich um meinen Vater und auch den Bruder von meinem Vater nicht richtig gekümmert hat und so. Also das sind schon auch immer alles Themen sozusagen, diese Vielfältigkeit eigentlich in der Geschichte, die irgendwie in der Sonne glänzt wie ein Stein eigentlich mit ganz vielen Facetten. Von daher, genau, das hat es mit meiner Erfahrung nicht so viel zu tun und trotzdem kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das viel so ist. Und ich musste gerade, das ist ein kleiner Exkurs, aber ich finde, das passt total gut dazu, ich musste gerade daran denken, dass dieses Getränk, Frauengold kam ja in den 50ern auf. Ganz kurz einmal der Blick in die Runde. Wissen alle, was Frauengold ist? Einmal kurz Hand hoch, wer weiß, was Frauengold ist?
Wer hat schon Frauengold getrunken?
Nee, kann man nicht mehr trinken. Ist schon seit Ewigkeiten verboten. Deswegen.
Ja, aber hier sind ja auch paar junggebliebene Ältere. Ja.
Aber einmal kurz, wer weiß, was Frauengold ist? Okay, nicht so viele Leute. Frauengold ist eigentlich, so eine Art Vorläufer von Klosterfrau Melissengeist.
Ja, Alkohol auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall alkoholhaltig, aber nicht annähernd so alkoholhaltig wie Klosterfrau Melissengeist, wie ich kürzlich gelernt habe. Und es wurde immer so beworben, also spezifisch sozusagen für die gestresste Nachkriegsfrau. Ja, wenn dein Alltag dich stresst, dann trink einfach einen Schluck und das Leben wird besser und du wirst frisch sein sozusagen in deinem Alltag.
Na, und vor allem kannst du dich gut um deinen Mann kümmern.
Kannst auch, aber nicht nur. Also natürlich auch, aber nicht nur. Und was ich daran richtig interessant fand, und ich finde, das knüpft an das an, was du gerade gesagt hast, ist, dass ich so dachte, ich hatte, als ich vor kurzem etwas über Frauengold gelesen habe, nämlich, dass ich so dachte, ja klar, ist total Nachkriegszeit, dachte ich so, wirklich alles, was du über Deutschland wissen musst, in a nutshell, Nachkriegszeit ist, dass Leute eigentlich einfach dazu angehalten wurden, Pegelsaufen zu betreiben, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Und dann hast du diese geschönten Geschichten.
Genau, und halt also Klappe halten und oder lügen. Also ich finde, Familiengeschichten bestehen zu einem großen Teil aus Lügen. Also ich habe jetzt keine Statistik dazu, ist nur so mein Bauchgefühl. Ich finde, dazu passt ganz gut unsere erste Rubrik.
Ja.
Weil für alle, die jetzt Revolution und Ferien das erste Mal hören, der Podcast heißt natürlich nicht nur Revolution und Ferien, sondern er ist auch Revolution und Ferien. Und wir beginnen jetzt mit der Revolution.
Revolution.
An dieser Stelle vielleicht mal einen großen Dank und Applaus sowohl für die Technik als auch für die Gebärdensprachdolmetschung heute. Für die Revolution habe ich eine Person mitgebracht, die nämlich genau das gemacht hat, die Geschichten erzählt hat und das gegen ziemlich viele Widerstände. Die Person heißt Maria Leitner und ich wäre wahrscheinlich nicht auf sie gekommen, aber ich wurde gerade angefragt für den 10. Mai. Der 10. Mai ist ja der Tag der Buchverbrennung der Nazis. Und ich wurde angefragt, ob ich Lust hätte, aus einem verbrannten Buch zu lesen dieses Jahr. Und habe direkt Ja gesagt, aber muss auch ehrlich gestehen, ich kannte diesen Tag und wusste, dass das passiert war. Aber ich hätte jetzt so, wenn mich jemand einfach gefragt hätte, ja, wessen Bücher wurden da verbrannt, ich hätte es nicht wirklich sagen können, glaube ich. und habe mich dann deswegen mit Menschen beschäftigt, deren Bücher von den Nazis verbrannt wurden, und habe mich ein bisschen verliebt in eine Person, Maria Leitner. Sie war Journalistin, wurde geboren 1892 und sie war Jüdin und galt außerdem als regimekritisch, eben auch wegen ihrer Arbeit. Und es war für mich total schön, sie gerade zu entdecken, weil ich gemerkt habe, ah krass, die macht sowas Ähnliches wie ich heute, aber eben vor, oh Gott, ich bin so schlecht im Rechnen, vor wie vielen Jahren? 1933, vor vielen Jahren.
Naja, 100 Jahre auf jeden Fall, 110.
Ungefähr 100 Jahre, ja. Genau, also sie hat nämlich Interviews geführt, vor allem mit ArbeiterInnen über ihre Arbeitsbedingungen, was ich eben heute auch mache. Und ich hatte mir jetzt ein Buch von ihr bestellt und genau, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin nicht so eine Buchlesemaus, aber ich konnte fast nicht aufhören, dieses Buch zu lesen. Es sind eben vor allem Zusammenstellungen ihrer journalistischen Arbeiten, also ihrer Interviews. Sie hat auch so Undercover-Arbeiten gemacht, also dann eben in bestimmten Berufen, über die sie mehr erfahren wollte, auch gearbeitet und dann darüber geschrieben. Und eins meiner Lieblingstexte, ich denke, den werde ich auch am 10. Mai lesen, ist ein Interview mit einer Mitarbeiterin in einem Schönheitssalon. Und ich glaube, der letzte Satz, ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber der war so ungefähr, lautet der sowas wie, in einem Schönheitssalon gibt es viel Hässlichkeit. Hat mir gut gefallen. Maria Leitner musste dann ins Exil fliehen und war in Frankreich, hat vor allem zuletzt in Marseille gelebt, hatte kein gutes Leben mehr. Es sind nicht so viele Informationen über ihren Tod vorhanden. Wahrscheinlich ist sie sowas wie verhungert. Sie ist 1942 dann gestorben.
Ferien.
Gerade verpasst, zur Dolmetschung zu gucken und habe nicht gesehen, wie eigentlich die Gebärden für Revolution und Ferien aussehen. Revolution und Ferien. Dankeschön.
Also ich mache ja quasi nie Urlaub und die Reisen, die ich mache, sind in der Regel Arbeitsreisen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Hotels ganz
auch
seltsame Orte.
Auch so.
Und jetzt sind wir ja gerade gemeinsam im Hotel, hätten theoretisch auch Zimmer an Zimmer geschlafen.
Wenn ich mich nicht über die Klimaanlage hätte aufregen müssen, ja.
Das wollte ich gar nicht sagen.
Na, ich schon.
Und ich finde es ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem inzwischen so eine Art Reiseerprobtheit und bin heute am Vormittag rausgegangen. Ich hatte so eine Tupperdose dabei. Ich habe schon so einen Café gesehen, wo ich wusste, hier hole ich mir jetzt Essen für meine Fahrt.
Josie ist immer richtig gut vorbereitet, kann ich euch sagen.
Ist das so?
Ja, du wirkst auf mich auf jeden Fall immer. Ich denke immer, oh mein Gott, ich wäre gerne so vorbereitet wie Josie.
Ich kann dir sagen, das ist Stress, weil ich immer Angst habe, alles zu vergessen. Das kommt daher. Und auf jeden Fall bin ich dann mit meiner Tupperdose losgegangen. Ich habe auch so eine kleine Tasse, die ich gerne dabei habe, nicht nur auf Reisen. Das ist so eine Metalltasse, die so das Getränk warm hält. Und dann bin ich so durch die Gegend gelaufen und habe Musik gehört und habe so gesehen, wie hier der Frühling schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist als ja bei uns. Und habe so gedacht, ja, also manchmal so kleine Sachen des Alltags dabei zu haben und irgendwie vorbereitet zu sein, das sind gerade meine Ferien.
Währenddessen war ich im Hotelzimmer, habe gedacht, ziehe ich das Kleid an oder das, die Schuhe oder das, mache ich Locken oder nein, was mache ich jetzt, wann muss ich los, oh mein Gott, wohin muss ich eigentlich, um wie viel Uhr muss ich eigentlich los, damit ich nicht zu spät komme, naja. So, also ja, ich finde, du bist auf jeden Fall gut vorbereitet. Du bist mein Vorbild, Josie.
Bin ich nicht, das weißt du noch nicht.
Aber in vielen Sachen. Ich bin auf jeden Fall total glücklich, dass wir das hier heute zusammen machen können und
gleichfalls
überhaupt mit dir zu sprechen und dir zuzuhören. Danke dafür. Ich habe für die Ferien auch was mitgebracht. Ich war jetzt im Februar ziemlich viel krank. Also das ist irgendwie das Gegenteil von Ferien, finde ich, so krank im Bett zu liegen und erkältet zu sein. Und habe deswegen ein paar Serien geguckt und wollte eigentlich jetzt meine aktuelle Lieblingsserie mitbringen. Habe dann aber gestern im Zug hierher gedacht, nee, warum eigentlich jetzt sowas, was jetzt gerade ist, warum nicht was, was eigentlich alle gesehen haben müssen? Und jetzt passt es auch noch total gut zu dem Familienthema, auf das wir vorhin gekommen sind. Josie und ich lassen uns ja immer so ein bisschen einfach so leiten und es passt jetzt total gut. Ich habe euch nämlich eine Familienserie mitgebracht und das ist meine allerliebste Familienserie. Die Serie heißt Pose. Und sie spielt 2019, nein, sie ist aus 2019 und spielt in der queeren New Yorker Ballroom-Szene der 80er und 90er Jahre in sogenannten Houses organisierten Gruppen und Wahlfamilien mit Performances gegeneinander antreten. In dieser Serie, die ihr bitte spätestens heute Abend, wenn ihr alle zu Hause seid, euch anguckt, wird eine Welt gezeigt, in der Geschlechtsidentität nicht von primären Geschlechtsmerkmalen bestimmt wird, sondern von uns selbst. Eine Welt, in der Zugehörigkeit nicht durch eine Geburt bestimmt wird, sondern durch unsere freie Entscheidung, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Also für mich ist Pose die Familienutopie, Familie als selbstgewählter Ort, Familie als solidarische Gemeinschaft von Verbündeten, Familie als freies Konstrukt von Menschen, die miteinander leben, wie sie es wollen. Und auch hier, ich bin ja so Fan von Zitaten, jetzt kommt eins aus der Serie, nicht aus dem Buch, ist mein Lieblingszitat von einer der Protagonistinnen in der Serie, die sagt, wenn du dich entschließt, eine Mutter zu sein, entschließt du dich, die Welt zu verändern. Und jetzt geht's auch schon weiter mit eigentlich dem Besten, was Revolution und Ferien hat.
Ist es das Beste?
Musik. Für mich ja.
Darüber müssen wir mal anders diskutieren,
glaube ich. Ja, jetzt kommt die Playlist.
Playlist.
Zwei Songs dabei und ich muss sie tatsächlich in gewisser Weise ankündigen zusammen.
Ach schade, ich dachte singen.
Nein.
Nein? Vielleicht?
Nein, du hast gerade noch davon gesprochen, wie furchtbar es ist, krank im Bett zu liegen und das möchte ich niemandem antun, deswegen machen wir es heute nicht.
Oh.
Ich habe früher tatsächlich einmal Gesangsunterricht gehabt, weil ich singen wollte wie Mariah Carey, aber das ist a story for another day. Also, ich habe heute zwei Songs dabei und ich hatte gar nicht so tief darüber nachgedacht, aber ich glaube, sie machen für mich etwas sehr Ähnliches. Und zwar, finde ich, haben sie beide etwas sehr Lebensbejahendes. Es sind beides schwarze KünstlerInnen aus den USA. Der eine Song ist aus den 1970er Jahren, nämlich Les Fleurs von Minnie Riperton. Ich liebe diesen Song.
Ich auch. Ich habe das gesehen, dass du ihn mitbringst und dachte, ja.
Ja, ich finde den richtig gut. Und ich finde, die haben beide sowas nicht nur Lebensbejahendes, sondern ich finde, sie passen auch total gut zu der Jahreszeit, nämlich dem Übergang, der jetzt gerade stattfindet, dem baldigen Frühlingsanfang. Und wir machen jetzt was so ein bisschen komisch ist. Wir probieren es einfach mal aus. Nämlich, wir wollten sie euch einspielen, zumindest ganz kurz. GEMA sagt ja, wir dürfen nicht so lange. Deswegen spielen wir sie einmal kurz ein. Und ich hoffe, das funktioniert, wenn wir Mikrofon an Handy halten. Mal gucken.
Wir hätten was verpasst, wenn der jetzt nicht eingespielt worden wäre.
Danke. Ja, das stimmt. Und ich finde, das ist nicht mal der beste Teil. Aber warum habe ich den Song? Ja, ich meine, ihr hört euch den dann einfach nachher an.
Wenn der so, der wird so groß, ne?
Ja,
der wird so richtig groß.
Der wird so richtig dramatisch auf eine gute Art. Aber ich mag den total gerne, weil sie macht was, was ich total abgefahren finde. Nämlich, sie schreibt einen Song aus der Perspektive einer Blume. Und das finde ich total cool. Und es gibt dieses Zitat da drin, das möchte ich einmal vorlesen. Sie singt, inside every man lives the seed of a flower, also in einem jeden Menschen lebt quasi der Samen einer Blume. If he looks within, he finds beauty and power. Also wenn wir nach innen schauen, finden wir Schönheit und Kraft. Und dann singt sie weiter, ring all the bells, sing and tell all the people. Also läutet all die Glocken, singt und sagt es allen Menschen. Es ist so ein richtig lebensbejahender Song und als er rauskam, war sie, glaube ich, erst 21, was ich auch total krass finde, weil sie diesen Song selber geschrieben. Also ich bin sehr beeindruckt in vielerlei Hinsicht.
Toll. Ich habe einen Song mitgebracht, da gefällt mir auch ein Zitat, also alles an diesem Song gefällt mir, also wirklich komplett alles, aber so eine Zeile wollte ich unbedingt noch kurz sagen, bevor wir den hören, weil als du mir gesagt hast, wir wollen über Geschichten sprechen, war der sofort in meinem Kopf. Und ich mag so gerne, dass Tracy Chapman singt, There's fiction in the space between you and me. Und mein Englisch ist ja jetzt so schlecht, dass ich gerade noch kurz ChatGPT gefragt habe, wie ich Fiction jetzt eigentlich so übersetze.
Und hat ChatGPT einfach gesagt Fiktion?
Ja!
Liebe ich.
Also wie würdest du es übersetzen?
Fiktion auch.
Da ist Fiktion in dem Raum zwischen
uns. Sag nochmal den Satz, ich muss den...
There's fiction in the space between you and me.
Naja, dafür müsste ich den Rest des Textes wissen. Es könnte auch Projektion sein. Ja. Also es kann auch etwas sein, was unausgesprochen ist, vielleicht auch unehrlich ist, kann ganz viel bedeuten.
So fühle ich es auf jeden Fall, wie du es gerade gesagt hast. Wir hören jetzt kurz Telling Stories von der großartigen Tracy Chapman. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte gerade Gänsehaut am ganzen Körper.
Ich dachte mir gerade, Tracy Chapman ist eine von den Personen, wo ich mir wünschte, es gäbe mehr aktuelle Musik auch. Wirklich. Ich finde, also ihre Musik insgesamt, aber auch sie, finde ich, strahlt so eine Ruhe aus, auf eine sehr kraftvolle Art. Ich wünschte, davon gäbe es gerade mehr. Ich habe noch einen anderen Song mitgebracht, nämlich von Luther Vandross. Mariah Carey hat natürlich auch schon mal einen Song mit Luther Vandross gemacht. Also ich sage es, es ist auch insgeheim natürlich ein Mariah Carey-Fan-Podcast durch mich, nicht durch Mareike. Alle sind genervt inzwischen von mir, by the way.
Nein, ich bin nicht genervt.
Stimmt, Nein. Du bist the least judgmental person in dem Zusammenhang.
Was?
Ist so. Ich muss diese Anekdote kurz erzählen. Vor kurzem saß ich zu Hause. Ich möchte nämlich gerne ein schönes Mariah Carey T-Shirt haben. Und ich saß vor kurzem zu Hause und habe dann so, es gibt ja so Gestaltungs-Apps, Canva habe ich geöffnet und dachte, okay, ich habe kein gutes im Internet gefunden. Ich fange jetzt an, was zu gestalten. Und dann wurde ich angerufen und dann meinte ich zu der Person, rate, was ich gerade mache. Und ich gestalte ein Mariah Carey T-Shirt. Und die Person war so, dear Lord. Genau. Also ich habe als nächsten Song von Luther Vandross Never Too Much mitgebracht. Ich liebe diesen Song aus vielen, vielen Gründen. Aber das Interessante, finde ich, an Luther Vandross ist, dass das so eine... ihr kennt bestimmt diese SchauspielerInnen, die in ganz vielen Filmen mitgespielt haben, von denen du aber erst später raffst, wer sie eigentlich sind, weil du sie nicht zusammenbringst. Und ja. Luther Vandross funktioniert vom Prinzip ähnlich. Der hat nämlich ganz lange Backup gesungen für zum Beispiel Donna Summer, David Bowie, Chaka Khan, Roberta Flack, also für wirklich sehr bekannte Leute, und hat dann in den 80ern sein erstes eigenes Album gemacht, nämlich das, wo auch Never Too Much drin vorkam. Und ich finde ganz interessant an seinen Songs, also er hat viele Liebessongs und die sind nie gegendert. Und das finde ich total cool, das passiert ja nicht so oft. Also wir haben ganz oft irgendwie Songs, wo es irgendwie... also in der Regel ja heterosexuelle Liebesbeziehungen.
Where's my husband zum Beispiel?
Ja, genau. Wobei, das ist nochmal ein ganz anderes Genre. Ja. Aber ja, und ich mag diesen Song richtig gerne, weil ihr werdet gleich die ersten paar Töne hören und ihr werdet ihn sofort kennen. Und ich liebe diesen Song. Deswegen hören wir jetzt Never Too Much von Luther Vandross.
Das Schöne an unserem Podcast ist ja auch, wenn man sich dann sowas mitnimmt, was man so gehört hat und denkt so, das hat ganz gut, klang irgendwie ganz gut, dann kann man ja, wenn man dann zu Hause zum Beispiel später ist, einfach nochmal die Songs hören, zum Beispiel dazu tanzen.
Ich finde, du hast gerade den zentralen Punkt vergessen. Wir haben eine richtig lange Playlist, nämlich, die ihr euch auch anhören könnt, weil wir nämlich immer ganz brav und ordentlich in der Reihenfolge, wie sie im Podcast vorkommen, auch die Songs in die riesige Playlist einfach einfügen.
Und was super gut ist, ist, dass der Song, den ich jetzt als letztes noch mitgebracht habe, auch gut zum Tanzen ist. Vielleicht ein ganz bisschen anders als der, den wir jetzt gerade gehört haben, aber könnt ihr später in der Küche oder im Wohnzimmer mal ausprobieren, zu welchem ihr besser tanzen könnt oder vielleicht auch einfach zu beiden gleich gut. Ich bin heute nicht alleine nach Köln gekommen, beziehungsweise gestern nicht alleine nach Köln gekommen. Eben Josie hat mich noch mein Kind begleitet und das erzähle ich, weil ich richtig doll stolz darauf bin, weil mein Kind ist jetzt nämlich ein Teenager.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und ich finde das überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein Teenager-Kind Lust hat, mit der Mutter zur Arbeit zu fahren. Deswegen ist das so ein richtig stolzer Elternmoment für mich, dass ich hier bin und sagen darf, mein tolles Teenager-Kind findet mich noch so weit okay, mitzukommen. Und deswegen bin ich natürlich, eine Person, die gibt auch was zurück. Und deswegen hat mein Teenager-Kind jetzt diesen Song ausgewählt, den wir jetzt hören werden. Und das passt aber total gut, weil das nämlich auch einer ist, zu dem ich letztens bei mir zu Hause getanzt habe. Und der Song heißt Midnight Sun und ist von Zara Larsson. Viel Spaß. Und es ist doch so ein bisschen zurückkatapultiert werden in die 90er, oder?
Total.
Ich liebe diesen Refrain einfach total. Und denk so an genau, was Saturday Night und Wickfield und so für die Älteren hier.
Ich total. Ich muss vielleicht noch kurz diese Anekdote erzählen. Wir sind ja ein neurodivergenter Haushalt und ich brauche Motivationssongs.
Und auch Podcast. Wir sind ja auch der neurodivergente Podcast.
Weiß ich nicht, ob wir der neurodivergente
Podcast sind. Ich denke
schon. Aber einer davon. Und ich brauche Motivationssongs. Ich habe gemerkt, mein Kind braucht auch Motivationssongs. Aufräumen, großes Problem bei uns zu Hause. Und tatsächlich ist das einer der Aufräumsongs. Das heißt, ich kann sagen, so, guck mal, wir machen jetzt zwei Songs und in den zwei Songs räumen wir auf. Und weirdly, was sonst Stunden dauert mit sehr viel Drama und Diskussion, ist dann innerhalb von ungefähr 7 Minuten, je nach Songlänge, bewältigt.
Ich weiß jetzt nicht, wie gut ich das finde, dass ich bei diesem Song jetzt immer an Aufräumen denken muss, ab heute.
Naja, nee, das ist ja nicht nur der Song. Das ist einfach, Motivationssong.
Okay, einfach Sachen hinkriegen.
Antiprokrastinationssong.
Okay, Sachen machen, die Friedrich Merz gut finden würde.
Nein, gar nicht nur. Überhaupt aufstehen. Einfach aufstehen.
Okay.
Und das kann ja auch Widerstand verbunden sein.
Josie, vielleicht aufstehen oder liegen bleiben.
Aber den Song würde ich nicht hören, um liegen zu bleiben.
Nee? Ach, ich könnte mir auch vorstellen, jetzt zum Beispiel auf einem Sofa, auf dem hier, einfach so zu liegen dann
so
und dann
wie so ein Käfer, Beine in die Luft.
Genau, so ein bisschen mit zu wippen. Ja.
Na gut.
Josie, wir haben jetzt total die Punktlandung gemacht
hier. Ich weiß, ich bin schockiert.
Weil du musst jetzt gleich direkt
und unsere Zeit ist auch um.
Wir haben ein Zeitfenster. In den Zug, genau, unsere Zeit ist um. Das heißt, ihr könnt jetzt mit dieser guten Laune, die ihr hoffentlich am Ende alle mitbekommen habt.
Und dem Motivationssong
genau,
in den Ohren.
Könnt ihr jetzt raus in die Sonne gehen, um dann später wieder hier reinzukommen und weiter zuzuhören. Ich bedanke mich an dieser Stelle.
Ich auch, nicht nur du.
Also ich oder wir, ich finde immer wir so komisch zu sagen, aber ich möchte mich
kurz... Du darfst uns für uns bedanken auch.
Okay, aber erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass wir das hier zusammen gemacht haben. Das finde ich nämlich richtig schön, dass wir diesen Podcast haben und alle, die den jetzt später hören und denken, ach Mensch, die beiden, die würden wir ja auch mal gerne einladen zu uns auf eine Bühne oder auf ein Wohnzimmer oder in ein Wohnzimmer heißt es, glaube ich, oder hier in so einen Biergarten ohne Bier oder so, dann ladet uns doch einfach ein, weil wir kommen überall hin, wenn ihr uns einladet als Revolution und Ferien, der neurodivergente Podcast, wie ihr wisst. Und dann, genau, könnt ihr uns nämlich weiter hören und wenn ihr uns sonst noch irgendwie was Schönes tun wollt, dann bewertet uns gerne auf Podcast-Plattformen eurer Wahl mit ganz vielen Sternchen, Herzchen und erzählt euren FreundInnen von unserem Podcast, das würde uns freuen.
Und wenn ihr Motivationssongs braucht, aber auch Songs, um liegen zu bleiben, dann geht ihr einfach auf unsere Spotify-Playlist. Die heißt einfach nur Die Playlist. Und das ist die Playlist, wo tatsächlich alle unsere Songs drin sind.
Danke, dass ihr heute hier wart. Bleibt widerständig und bis bald.
Genießt die Sonne.
Revolution und Ferien.
Euer Wir verbeugen uns jetzt noch. Könnt ihr noch kurz klatschen?
Mareike Kaiser.
Dankeschön.